Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Listen to Wissen. Ich bin das Remter, Musik- und Kulturjournalistin beim Radiosender BeidFM. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge spreche ich mit Felix Lansing. Er hat 2022 den Deutschen Studienpreis in der Kategorie Natur- und Technikwissenschaften gewonnen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Gendefekten, also Fehlern im Erbgut. Und mit der Frage, wie man diese vielleicht eines Tages gezielt korrigieren kann. Oft lassen sich bisher nur die Symptome behandeln, nicht aber die eigentliche Ursache. Kann man Krankheiten also direkt im Erbgut behandeln? Genau darüber habe ich mit Felix gesprochen. Im Gespräch erklärt er, wie Gendefekte entstehen, warum bisherige Methoden wie die Genschere CRISPR-Cas9 an ihre Grenzen stoßen und wie seine eigene Forschung versucht, darüber hinauszugehen. Außerdem erzählt er, welche Rolle Musik in seinem Alltag spielt und warum das Stück Time von Hans Zimmer für ihn eng mit der Gründung seines Startups verbunden ist. Los geht's! Ja, hallo Felix, schön, dass du dir Zeit nimmst heute.
Hi Liz, ja, sehr gerne.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Als ich nämlich von deiner Forschung gehört habe und das, was du so machst, habe ich nämlich direkt gemerkt, dass sich bei mir sehr viele Fragen auftun. Du beschäftigst dich ja schon seit deiner Promotion 2017 mit genetischen Defekten, also inzwischen seit fast 10 Jahren. In deiner Arbeit geht es darum, Wege zu finden, wie man solche Defekte vielleicht eines Tages heilen kann. Dafür hast du auch ein spezielles Werkzeug entwickelt. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Um deine Arbeit besser zu verstehen, würde ich nämlich erstmal gerne einen Schritt zurückgehen. Ich habe mich nämlich als erstes gefragt, wüsste ich eigentlich selbst genau, was ein Gendefekt ist? Könnte ich das überhaupt beschreiben? Mir sind da sofort Begriffe wie Trisomie 21, Mukoviszidose oder auch Sichelzellenanämie eingefallen. Aber wirklich verstehen oder erklären, was da im Körper eigentlich passiert, könnte ich nicht. In deinen Worten also, was ist eigentlich ein Gendefekt und was passiert da?
Ja, also ein Gendefekt ist eigentlich eine Fehlinformation in unserem Erbgut. Man muss sich das so vorstellen, dass die DNA kodiert, also das Erbgut, die DNS, die kodiert Proteine. Und die Proteine in unserem Körper haben verschiedene Funktionen. Das kann einfach Funktionen sein, dass sie zum Beispiel im Verdauungstrakt wirken. Und wenn jetzt die DNA, also der Informationsträger, eine Fehlinformation trägt, dann wird auch ein falsches Protein hergestellt. Und das ist dann halt der Effekt, den man sieht, wie sich dann ein Gendefekt sozusagen widerspiegelt. Also ganz simpel gesagt, es ist einfach ein Fehler im Code. Und der Code ist die DNA. Und das führt dann halt zum Beispiel zu einer Krankheit.
Mhm. Und passiert das einfach zufällig? Wird das vererbt oder kann auch die Umwelt da eine Rolle spielen?
Also es gibt beides. Es gibt Gendefekte, die sind einfach spontan. Wenn sich eine Zelle verdoppelt, muss sie ja auch ihre Erbinformation verdoppeln. Und bei dieser Verdopplung der Erbinformation können halt Fehler auftreten. Wir haben halt mehrere Milliarden Bausteine der DNA in jeder Zelle. Und wenn die kopiert werden, kann man sich vorstellen, dass da auch Fehler entstehen. Normalerweise hat die Zelle auch Mechanismen, um das zu korrigieren. Aber es kann halt wirklich sein, dass dann Mutationen oder Defekte neu auftreten. Es gibt aber auch eine andere Klasse von Gendefekten, die vererbt werden können. Die sind meistens rezessiv, das heißt, die haben keine Auswirkung. Es gibt immer 2 Kopien von jedem Gen. Und wenn eins rezessiv sozusagen mutiert ist, aber eine korrekte Kopie da ist, dann würde man keinen Defekt merken. Wenn jetzt aber beide Elternteile zum Beispiel jeweils ein rezessives weitergeben, dann hätte man keine korrekte Kopie und würde dann sozusagen einen vererbten Gendefekt dann als Kind sozusagen aufweisen.
Ich habe gesehen, es gibt ja etwa 8000 Krankheiten, die auf solche Gendefekte zurückzuführen sind. Das ist ja eigentlich eine sehr große Bandbreite. Wie viele Menschen sind denn davon betroffen, die hoffen, dass die medizinische und biologische Forschung da schnell voranschreitet? Kann man das sagen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also man muss da auch vielleicht eine Unterteilung machen. Ein Gendefekt hat nicht immer was damit zu tun, dass vielleicht irgendwie die Lebensqualität nicht so gut ist. Man hat ja auch zum Beispiel Laktoseintoleranz, könnte man auch als Gendefekt beschreiben. Da funktioniert halt auch ein Protein nicht, aber da kann man einfach eine Tablette nehmen oder halt auf Laktose verzichten. Das ist im Endeffekt auch ein Gendefekt, aber da ist der Leidensdruck vielleicht nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das müsste korrigiert werden. Dann gibt's aber auch halt Krankheiten, Hämophilie, Sichelzellenanämie, Mukoviszidose, die halt wirklich in schweren Verläufen zum Tod führen. Und da ist natürlich der Leidensdruck der Patienten hoch, zu sagen, okay, da müsste man vielleicht, da kann man vielleicht an der Ursache arbeiten. Es gibt Millionen Patienten und Patientinnen, die potenziell mit solchen schweren Gendefekten leben und halt da die Hoffnung haben, dass das Gentherapie oder Eingriffe ins Genom halt zur Heilung führen könnten. Es gibt aber auch sicherlich hunderte Millionen, die Gendefekte tragen, die nicht so schwerwiegend sind, wo man auch mit anderen Mitteln oder einfach mit sozusagen seinen Verhaltensänderungen ganz normal leben kann.
Wie werden denn diese genetischen Erkrankungen bisher therapeutisch behandelt?
Ja, also heute gibt es eigentlich fast nur die Möglichkeit, die Symptomatik zu behandeln. Mal jetzt im Beispiel Hämophilie, das ist die Bluterkrankheit. Da, wenn man sich verletzt, gibt es keine Blutgerinnung, das heißt, man hört nicht auf zu bluten. Da ist halt ein Protein im Blut nicht vorhanden, was die Blutgerinnung sozusagen auslöst. Und da kann man mit regelmäßigen Injektionen einfach dieses Protein in den Organismus, ins Blut geben und hat dann sozusagen immer in so 2-3 Wochen Phasen diese Injektion, kann dann ganz normal leben, aber man muss es halt sein ganzes Leben lang, diese Genersatztherapie oder Proteinersatztherapie heißt das dann, zu sich nehmen.
Und es gibt ja aber Forschung, die quasi bewirken möchte, dass man das genau nicht mehr muss, sondern halt an den Ursprung der Sache geht, weshalb man überhaupt diese Erkrankung hat. Ich habe gesehen, ein entscheidender Schritt in der Gentherapie war die Arbeit von Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier. 2020 haben die beiden den Chemie-Nobelpreis bekommen für die Entwicklung der sogenannten Genschere CRISPR-Cas9. Das sind erstmal sehr viele Fachbegriffe. Fangen wir erstmal bei dem Wort Genschere an. In meiner Vorstellung wäre das jetzt so etwas wie ein Werkzeug, das eine fehlerhafte Stelle im Erbgut findet und sie herausschneidet. Ist das zu simpel betrachtet oder kann man das genauso sehen?
Nee, das kann man tatsächlich sehr genauso sehen. Also die CRISPR-Cas-Genschere funktioniert so, das sind zwei Komponenten. Man hat einmal die Schere, das ist das Cas9-Enzym. Und man hat eine Guide-RNA, das muss man sich vorstellen wie eine Postleitzahl. Die bringt halt diese Genschere an die Stelle ins Genom, wo sie schneiden soll. Und die DNA ist wirklich, ja, das kann man sich vorstellen wie so ein Strang. Das ist ein Doppelstrang. Und diese Genschere schneidet wirklich sozusagen den Strang an der gezielten Stelle, macht die wirklich einen Schnitt rein. Das heißt, die Genschere an sich arbeitet, ne, das ist eine Nuklease. Nuklease heißt, dass sie halt dann dort schneidet und man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Schere. Also das passt schon sehr gut und dann macht sie halt einen bestimmten Genabschnitt, zerstört sie eigentlich. Das muss man schon sagen. Das ist keine Korrektur, das ist wirklich eine Genschere, die was ausschneidet oder was kaputt schneidet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig im Hinterkopf zu halten. Weil man kann einige Krankheiten durch einen Zerstöreffekt heilen, aber die meisten brauchen eigentlich eine gezielte Korrektur. Aber die Genschere ist wirklich gut, um DNA-Schnitte wirklich auszuschneiden oder sozusagen zu zerstören.
Deine Forschung wollte ja dann quasi oder möchte ja das weiterentwickeln zum Skalpell. Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe mich gerade gefragt, und du hast es ja eben auch schon angesprochen, eine Schere tut ja im Wesentlichen die Haupteigenschaft von einer Schere ist, Dinge zu schneiden, nicht unbedingt zu reparieren. Das hast du eben auch schon gesagt. Das heißt, das ist wirklich die Grenze dieses Systems. Es wird geschnitten, aber nicht repariert.
Genau. Und vielleicht noch ein Zusatz. Die Zelle im Körper, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, wenn die sich replizieren, die haben Mechanismen, um ihre DNA oder das Erbgut intakt zu halten. Das heißt, ein Schnitt ist für eine Zelle immer ein Signal, hier läuft irgendwas komplett falsch. Und dann gibt es zwei Optionen. Die Zelle geht in den programmierten Zelltod, die Apoptose, und ist dann einfach weg. Das schützt den Körper vor fehlerhaften DNA-Veränderungen und Mutationen. Oder die Zelle aktiviert ihre DNA-Reparaturmechanismen und korrigiert diesen Fehler, um dann halt sich weiterzuentwickeln. Die CRISPR-Cas9-Schere ist genau darauf auch angesetzt, dass die Zelle nach dem Schnitt nicht in die Apoptose geht, dann wäre die Zelle sozusagen nicht mehr da, sondern die man erwartet dann, dass die Zelle Korrekturmechanismen einleitet und versucht, diesen DNA-Schaden, der durch den Schnitt kommt, zu reparieren. Jetzt ist es so, dass in einer normalen Zelle, wenn ein DNA-Schaden repariert wird, das oft, sagen wir mal, ganz schnell passieren muss und da treten kleine Fehler auf. Das heißt, die Reparatur ist so wie eine Narbe, die nicht perfekt ist und die hinterlässt quasi kleine Mutationen, die dann in der Stelle sozusagen ein Gen ausschalten können. Das ist sozusagen dem Wirkungsmechanismus der CRISPR-Cas9-Genschere. Die geht hin, schneidet an der Stelle, die Zelle erkennt, hier ist ein DNA-Schaden, ich muss das jetzt hier schnell reparieren. Dabei werden kleine Fehler eingebaut, die den Abschnitt sozusagen unzugänglich machen. Aber die Zelle kann weiter überleben und sich weiterentwickeln, hat aber dann vielleicht an der Stelle die Information nicht mehr. Das heißt, man kann wirklich Gene ausschneiden, Knockouts heißt das, kaputt machen, dass die nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber es ist keine Garantie, dass man das irgendwie korrigieren kann, weil man kann nicht vorhersagen, wie die Zelle den Fehler repariert. Das ist wirklich dann, das ist die Grenze des Systems, richtig, ja.
In meinen Ohren klingt das ja aber schon nach einem wirklich sehr schwerwiegenden Eingriff. Ist es das?
Ja, also nachdem die Genschere dann auch sich wirklich in tausenden Laboren etabliert hat, haben natürlich auch viele Leute angefangen zu schauen, was macht die noch zu dem sogenannten On-Target, also da, wo sie hingehen soll mit der richtigen Postleitzahl, was passiert da erst einmal? Da wurde dann halt wirklich geguckt, okay, welche Genveränderungen oder welche DNA-Veränderungen passieren da, wo sie eigentlich hingehen soll. Und das war schon auch, da gab es viele Publikationen, da passieren kleine Veränderungen, da fehlen 3, 4, 5, 6 Buchstaben. Da werden vielleicht 3, 4, 5, 6 Buchstaben zusätzlich eingebaut, die nicht sein sollen. Es gibt aber auch fehlerhafte Reparaturen, die zu tausenden Buchstabenverlusten führen, an der Stelle, wo eigentlich sozusagen nur was Kleines passieren sollte.
Wenn du nicht gerade über Gene nachdenkst, läuft bei dir auch gerne mal Musik. In deiner Jugend, hast du gesagt, und auch noch im Studium, war das ziemlich intensive Musik, zum Beispiel System of a Down, eine armenisch-amerikanische Heavy-Metal-Band. Einer ihrer bekanntesten Songs ist Chop Suey, den hören wir gleich. Was mochtest du damals an der Band so gerne?
Ich muss einmal sagen, der Sänger gefällt mir sehr. Also das ist eine sehr interessante Stimme und auch, was er musikalisch dann mit der Stimme macht, von wirklich, ja, wie du sagtest, intensiv schreien so hin, aber auch wirklich gut singen und halt auch sehr, sehr viele, ja, der hat sehr viele Aspekte oder Facetten der Stimme. Und das andere ist halt auch, dass, ja, das ist einfach Musik, wo man mitwirkt, die einen irgendwie energized, also das ist eine gute Kombination aus allem, finde ich.
Ich höre aber schon raus, es ist eher der Sound, der dich begeistert und jetzt nicht unbedingt die Texte.
Ja, ich bin bei Musik eher auf den Sound und Rhythmus. Texte habe ich mir dann auch mal angeschaut, aber ist für mich wirklich einfach Musik rein, abschalten und den Sound genießen, ja.
Worum es im Song Chop Suey genau geht, da habe ich nämlich mal reingeschaut. Dazu kommen wir gleich. Wir hören jetzt erstmal einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Song. Wake up, wake up! Felix, du hast gesagt, das ist ein Song, der dich schon in deiner Jugend begleitet hat und sogar auch noch im Studium. Du hast ja eben schon gesagt, für dich war es eher der Sound der Band als der Text. Aus Neugier habe ich mir den Text trotzdem mal angeschaut, um mal zu checken, worum es darin überhaupt geht. Unter anderem geht es darum, wie schnell Menschen über andere urteilen und auch darüber, ob jemand zum Beispiel ein bestimmtes Schicksal verdient hat oder auch nicht. Da habe ich mich gefragt, bei genetischen Erkrankungen ist die Situation ja eine ganz bestimmte. Die Betroffenen werden zum Teil mit dieser Erkrankung geboren und können selbst auch keinen Einfluss wirklich darauf nehmen. Wenn man jetzt auf CRISPR-Cas9 oder auch auf deine eigene Forschung schaut, bei der es darum geht, Geneffekte zu korrigieren, dann prallen ja oft irgendwie zwei Perspektiven aufeinander. Auf der einen Seite steht die Hoffnung, diese Krankheiten behandeln oder vielleicht sogar heilen zu können, die sonst auch tödlich verlaufen könnten. Auf der anderen Seite taucht aber auch immer wieder der Vorwurf auf, man würde hier gewissermaßen Gott spielen, weil direkt in das menschliche Erbgut eingegriffen wird. Welche Rolle spielen bei dir solche moralischen und ethischen Fragen in deiner Arbeit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass sozusagen mein Hauptaugenmerk darauf liegt, halt Menschen mit wirklich schwerwiegenden Erkrankungen zu helfen. Und das ist wirklich meine Motivation, auch diese Forschung zu machen. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, wenn man an so einer neuen Technologie arbeitet und Experte in dem Bereich ist, hat man auch die Verantwortung, andere Perspektiven einzunehmen und sich damit zu beschäftigen, was gibt es noch, was sozusagen man damit machen könnte und wo muss man auch so die Verantwortung übernehmen, zu sagen, okay, hier muss auch Aufklärung betrieben werden, man muss sozusagen im breiten Publikum auch schauen, was sind da vielleicht auch Argumente dagegen, so eine Forschung zu machen. Und am Anfang hatte ich wirklich den Aspekt, okay, ich will eigentlich was Gutes machen. Da gibt's ja keine Gegeneinwände für. Warum sollte mir jetzt plötzlich jemand auf die Idee kommen, okay, jemand, der was Gutes machen will, das soll man irgendwie jetzt nicht mehr machen. Aber natürlich ins Erbgut eingreifen kann man natürlich auch andere Veränderungen hervorrufen. Und da muss man dann halt sagen, da hat man eine Verantwortung und man muss sich halt damit beschäftigen, die Forschung so voranzutreiben, dass man halt auch diese Bedenken anderer mit einbaut und adressiert. Also ich glaube, das sind die zwei Aspekte. Einmal der eigene, okay, ich will was Gutes machen, und dann aber auch mit der Außenwelt die Verantwortung zu tragen, erklären, was man macht, was kann gemacht werden, was ist überhaupt die Möglichkeit und wie ist das zum Beispiel auch gesetzlich geregelt, was sind ethische Bedenken, dass man die auch mit aufgreift und beantwortet und da auch als Experte quasi offen ist für Diskussionen und Debatten.
Das Ziel deiner Doktorarbeit war es ja nun, die Schere zum Skalpell weiterzuentwickeln. Wir haben das vorhin schon so ein bisschen angeteased. Gewissermaßen die nächste Generation von Werkzeugen zur Genomeditierung. In deinen Worten, was genau wolltest du entwickeln und wo sollte der Unterschied sein?
Ja, also das sind zwei Aspekte. Einmal sozusagen die Schere weiterzuentwickeln, dass sie gleichzeitig korrigiert. Das war eins, was noch gefehlt hat oder was noch fehlt bei der CRISPR-Cas9-Technologie, dass man die Zelle nicht alleine lässt mit dem Schaden, sondern ihr die Möglichkeit gibt, okay, das wird auch noch repariert, du kriegst davon nichts mit. Und die kann ganz normal sich weiterentwickeln. Und der zweite Aspekt war, glaube ich, auch, dass, wie ich schon gesagt habe, die CRISPR-Cas9-Genschere geht mit einer Postleitzahl sozusagen an die Stelle ins Genom und kann kleine DNA-Veränderungen hervorrufen. Es gibt viele Erkrankungen, da sind ganze Genabschnitte, tausende Basenpaare sozusagen fehlen oder sind falsch rum eingebaut oder wie auch immer gelegen. Und da kann die CRISPR-Technologie keine Lösung für bereitstellen. Und da war auch die Idee, okay, wie kann man diese Gendefekte, die so eine grundlegende Veränderung des Erbguts als Grund haben, vielleicht auch korrigieren oder adressieren.
Wie bist du da rangegangen? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, was die Lösung sein könnte?
Also ich muss da sagen, auf die Idee gekommen, was die Lösung sein könnte, bin ich nicht selber. Das ist der Frank Buchholz, mein Doktorvater hier an der TU Dresden, wo ich promoviert habe. Der hat schon wirklich seit 2001 an einem anderen Werkzeug geforscht, den sogenannten Rekombinasen. Das sind auch Enzyme, die DNA verändern können, also die das Erbgut verändern können. Und als ich damals die Doktorarbeit angefangen habe, hat er gerade eine Publikation veröffentlicht, wo es darum ging, dass man diese Rekombinasen dazu gebracht hat, das HIV-Virus aus dem Genom von infizierten Zellen auszuschneiden. Und da war für mich klar, okay, es gibt noch andere interessante Enzyme, die die DNA verändern können und die auch wirklich größere Stücke gezielt rausnehmen, einbauen können, drehen können und die nicht auf die Zelle als Korrekturmechanismus angewiesen sind. Und da habe ich dann sozusagen mich ein bisschen ins Thema reingelesen und da angefangen. Und da war halt wirklich dann die Frage, kann man das noch für weitere Erkrankungen ausbauen, diese Technologie? Es wurde für HIV gezeigt, aber diese Rekombinasen bieten wirklich für viele verschiedene Erkrankungen eine Lösung. Und da haben wir dann zusammen ein Doktorthema ausgesucht. Und da habe ich mich dann sozusagen auf die Hämophilie, die Bluterkrankheit, spezialisiert und dafür eine Rekombinase entwickelt.
Mhm. Als Nicht-Biologin wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich ansetzen soll. Und vermutlich war dein Weg auch alles andere als geradlinig bei deiner Forschung. Was waren so die größten Herausforderungen bei der Entwicklung dieses Werkzeugs für dich?
Also ich glaube, eine große Herausforderung war, dass das doch ein kleines Nischenfeld ist, in dem meine Forschung stattgefunden hat. Das heißt, Austausch mit anderen Arbeitsgruppen oder anderen Laboren, die an dem gleichen forschen, war eigentlich nicht möglich, weil keiner daran geforscht hat. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr starkes Team, auch eine große Arbeitsgruppe, hatte ein gutes Umfeld, aber man war auf sich alleine gestellt. Und das war auf Konferenzen, alle haben CRISPR gemacht, alle haben CRISPR-Cas9 gemacht und dann kam man selber mit einem Poster oder Präsentation zu einer Rekombinase. Und alle fanden es natürlich cool, okay, es gibt noch was anderes, aber man war immer so ein bisschen Außenseiter. Das war ein Punkt, den ich am Anfang ein bisschen frustrierend fand. Und der zweite Aspekt war, dass ja das Enzym an sich, wie es in der Natur vorkommt, ist sehr, sehr gut beschrieben. Wir wollten das ja aber für andere Sequenzen umprogrammieren oder neu ausrichten. Und da konnte natürlich auch keiner sagen, wie man das jetzt genau macht. Das heißt, es war sehr, sehr viel Trial and Error. Auch frustrierend, viele Tage im Labor, wo es halt nicht geklappt hat. Man hat einfach viele Informationen. Dadurch, dass es ein Nischenfeld war, musste man sich selber erarbeiten. Also diese zwei Punkte, einmal Ausschluss aus der Community und wenig Information.
Und wie habt ihr es dann eigentlich geschafft, dass diese Rekombinasen genau an die richtige Stelle im Erbgut finden? Kannst du das irgendwie versuchen, bildlich zu erklären, wie das Ganze dann funktioniert hat?
Ja, also die Methode, die wir verwendet haben, nennt sich molekulare gerichtete Evolution. Und das kann man sich wirklich vorstellen, wie wenn man Pflanzen oder Tiere züchtet. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von einem Schäferhund und man will jetzt vielleicht zu einem Hund kommen, der klein ist, ein Chihuahua. Das heißt, man züchtet die Hunde von Generation zu Generation und selektiert für Körpergröße des Hundes. Und irgendwann wird man einfach durch diese Züchtung dorthin kommen, dass man einen kleinen Hund hat. Das Gleiche wird auch in der Pflanzenzüchtung gemacht. Seit Jahrtausenden haben Menschen für höheren Ertrag oder Trockenheitsresistenz gezüchtet. Und das kann man auch machen mit Enzymen im molekularen Maßstab. Das heißt, wir haben das Enzym genommen, was in der Natur natürlich vorkommt. Und wir haben die Erkennungssequenz, die weiß man ganz genau, das sind 34 Buchstaben. Und wir haben jetzt das Enzym nicht gefragt, sofort erkennende neue Sequenz, die komplett anders ist, alle Buchstaben ausgetauscht, sondern wir haben das Enzym gefragt, erkenne eine Sequenz, die nur einen Buchstaben unterschiedlich hat. Dann haben wir das Enzym mutiert, über Generationen gezüchtet und selektiert und die rausgeselektiert, die diesen einen Buchstaben Differenz erkennen. Und dann haben wir von da weitergemacht, den zweiten, dritten, vierten Buchstaben. Und über Generationen von Züchtung und Selektion haben wir quasi Enzyme dazu hingezüchtet, Sequenzen zu erkennen, die dann vielleicht 20 von den 34 Buchstaben unterschiedlich sind oder 25. Und die dann sozusagen eine Sequenz im humanen Genom widerspiegeln.
Ich habe gelesen, dass deine Rekombinase oder eure Rekombinase, die ihr entwickelt habt, wirklich sehr viele verschiedene Gendefekte adressieren kann. Und da dachte ich zuerst, das klingt ja eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein. Wie ist es möglich, dass die wirklich so viele Gendefekte oder an so vielen Gendefekten angewandt werden kann?
Ja, man muss dazu sagen, dass Rekombinasen mehrere DNA-Veränderungen ausführen können. Die können einmal DNA-Abschnitte ausschneiden, also wirklich rausnehmen aus dem Genom. Die können DNA-Abschnitte einbauen. Die können DNA-Abschnitte drehen, also wirklich einmal 180 Grad quasi ausschneiden und dann umgedreht wieder einbauen. Und die können DNA-Abschnitte austauschen. Also, und das sind vier Reaktionen, die ausreichen eigentlich, um jeden Gendefekt zu korrigieren. Das heißt, wenn ich ein fehlerhaftes Gen habe, was raus muss, dann nehme ich den Modus Ausschneiden. Wenn ich eine Information fehlt, nehme ich den Modus Einfügen. Wenn eine Information falschrum eingebaut ist, nehme ich den Modus Drehen. Und damit hat man eigentlich die Basis. Und dann ist es der zweite Schritt, die Enzyme dann mit der gerichteten Evolution für diese Sequenzen zu entwickeln. Und dann hat man quasi diese beiden Bausteine und kann damit einfach durch die Kombination jeden Gendefekt theoretisch korrigieren.
Wahnsinn. Wie hast du dich denn eigentlich gefühlt, als die Entwicklung dieser Rekombinase dann erfolgreich war? Das muss doch ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe an einem Gendefekt gearbeitet, der da ist ein Stück DNA falsch rum eingebaut. Das trifft häufig in der Hämophilie vor, in der Bluterkrankheit. Und der Genabschnitt ist 140.000 Buchstaben groß. Und das ist in der Molekularbiologie halt wirklich ein Riesenstück DNA. Und dann zu sagen, okay, meine Doktorarbeit zieht darauf ab, diesen Abschnitt sozusagen wieder umzudrehen, war erstmal so, okay, 140.000 Basenpaare gezielt und präzise zu verändern, geht eigentlich nicht. Also das war so der Start der Doktorarbeit. Es gab auch keine Evidenz dafür, dass das gehen könnte. Also es war wirklich komplettes Neuland. Und ich glaube, der Punkt, nachdem die Rekombinase entwickelt wurde über die gerichtete Evolution und wo wir die das erste Mal in humane Zellen sozusagen angewendet haben und wo man dann feststellen könnte, okay, der Abschnitt ist so gedreht, wie ich mir das vor 2 Jahren auf Blatt Papier und mit einer Skizze gedacht habe. Und das war wirklich ein Moment, wo, ja, da sind dann auch diese Korken geknallt, weil da war so der erste, nach 2 Jahren Arbeit, überhaupt klar, das kann gehen. Und davor war alles, okay, man investiert in die Idee und man macht die Arbeit, aber ob das überhaupt klappt, war nicht abzusehen. Das war schon ein sehr, sehr emotionaler Moment.
Du hast ja dann 2022 mit genau dieser Arbeit den zweiten Preis beim Deutschen Studienpreis bekommen. Ich glaube, da waren die Rekombinasen gerade in präklinischen Studien zur Behandlung der Bluterkrankheit. Wie ist denn der Stand dieser Forschung heute? Hat sich da in den 4 Jahren sind es mittlerweile was getan?
Mit Ende meiner Doktorarbeit waren wir quasi an dem Punkt, wo wir in humanen Zellen zeigen konnten, man kann diesen Abschnitt drehen. Dann gab es weitere Fragen. Einmal, wie effizient ist das? Weil man braucht eine bestimmte Korrekturrate, dass auch dann die darunterliegende Krankheit wirklich zu einer Heilung führen kann. Und der zweite Aspekt ist, dass man bei der Bluterkrankheit diese Veränderung in den Leberzellen hervorrufen muss. Es ist nicht, wie man vielleicht annehmen würde, in den Blutzellen, sondern das Protein, was für die Blutgerinnung gebraucht wird, wird in der Leber produziert und dann ins Blut abgegeben. Das heißt, es gab 2 Hürden. Einmal die Effizienz hinzukriegen, dass man diesen Abschnitt oft genug drehen kann. Und das zweite ist, wie kriegt man in einem lebenden Organismus die Rekombinase in die Leberzellen, dass sie da den Abschnitt drehen, korrigieren und dann sozusagen man eine Heilung. Dann ist es so, dass man ja nicht sofort in den Menschen gehen kann, sondern man braucht Maus- oder Tiermodelle. Und die Sequenz, auf die wir die Rekombinase entwickelt haben, existiert aber nicht in der Maus. Das heißt, wir haben dann erstmal ein Mausmodell entwickelt, das dauert immer mehrere Jahre und gleichzeitig auch die Rekombinase optimiert. Und Status heute ist, wir können das im Tiermodell zeigen, dass wir auch dort diese 140.000 Basenpaare umdrehen können. Und jetzt gilt es halt sozusagen, wenn man daran weiter forscht, das in ein Krankheitsmodell auch zu zeigen. Und da ist wieder, okay, welches Modell gibt es in der Maus, dass es dann auch reflektiert, was im Menschen passieren kann. Also es ist noch ein sehr weiter Weg. Aber dieser Schritt, das in einem lebenden Organismus zu zeigen, ist auch ein großer, großer Fortschritt gewesen, zu sagen, okay, man bringt die Rekombinase in die Leberzellen der Maus. Dort wird auch gedreht. Man kriegt die gleiche, sozusagen präzise Veränderung hin. Das ist quasi der Status quo im Moment.
Das heißt, wo würdest du sagen, liegen aktuell noch die Grenzen für diese Methode? Wir hatten ja schon die Grenzen bei CRISPR-Cas9 gesprochen.
Ich glaube, die Grenzen liegen für alle Geneditierung oder alle Maßnahmen, wo man das Erbgut verändern will, im Organismus daran, die Technologien in die Zelle zu kriegen, in der man die Veränderung hervorrufen will. Das ist nicht nur auf die Rekombinasen bezogen, auch CRISPR-Cas9 kann nur da helfen, wo es auch hingelangt. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der auch sehr, sehr stark in den letzten Jahren zugenommen hat. Die Delivery, also die Verabreichung, wie kriegt man diese Enzyme und Technologien in die Zellen, das ist immer noch, glaube ich, der Knackpunkt, wo es dann schwierig wird, diese beiden neuartigen Sachen zu kombinieren. Neuartige Genveränderungstechnologien plus die Methoden, um das in die Zellen zu bringen. Also das sind die Delivery, das wirklich an die Zielzelle zu kriegen.
Was ist da aktuell der Ansatz? Weil ich hätte zum Beispiel gar keine Vorstellung, wie das in der Therapie dann konkret aussehen kann.
Es gibt zwei Ansätze. Einmal gibt es Gentherapie, Genersatztherapie, die basiert auf adeno-assoziierten Viren. Das sind AAV-Viren. Die können genetische Informationen in Zellen bringen. Und diese AAV-Delivery, die wird schon benutzt, um zum Beispiel ein defektes Gen, dann bringt man den Abschnitt in die Zielzelle. Die Zelle kann das dann ablesen. Das ist aber immer noch auf dem Virusgenom. Das wird nicht ins humane Genom eingebaut. Aber man kann auch diese genau gleiche Methode nehmen, um zum Beispiel eine Rekombinase in der Zelle zu bringen oder die CRISPR-Cas9-Technologie. Das ist schon sehr weit fortgeschritten. Es wird auch, ist schon zugelassene Behandlungsformen gibt es damit. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist mit mRNA, Lipid-Nanopartikel-Technologien, also das, was zum Beispiel der Corona-Impfstoff ist, dass man die Information der Rekombinase in mRNA und kodiert und das dann mit einem Lipid, also mit einem Fettbläschen sozusagen, ummantelt und das kann man ins Blut injizieren zum Beispiel und das geht dann in die Leber.
Okay, das heißt, man könnte sich das dann wie eine Art Spritze vorstellen, die man bekommt?
Genau. Das andere ist ein Viruspartikel. Das ist kein Virus, der sich vermehren kann oder so. Es ist wirklich einfach, man nutzt einfach den Viruspartikel, der die Information trägt und der wird sozusagen dann auch gespritzt.
Hast du denn, du meinst ja schon, es ist noch ein langer Weg, bis das dann wirklich auch angewandt werden kann beim Menschen. Hast du denn ungefähr eine Wunschvorstellung, wann man mit dem Beginn rechnen könnte?
Also nach der Doktorarbeit haben wir ja auch eine Firma ausgegründet aus der TU Dresden, in der das halt wirklich weiterentwickelt und kommerzialisiert und wirklich Richtung Patienten umgesetzt werden soll, in der ich auch tätig bin. Ich bin Mitgründer dort. Und da ist es schon, glaube ich, so 2030er, da einen Patienten oder eine Patientin behandelt zu haben, das wäre eine Wunschvorstellung. Das ist natürlich eine Vorstellung, die viele Aspekte hat, finanziell, technologisch, alles Mögliche. Das ist nicht nur noch gute Forschung, da kommt noch viel mehr dazu, was zusammenspielen muss. Aber das wäre so eine Jahreszahl, die mich sehr erfreuen würde.
Dann sind wir gespannt, ob das auch klappt.
Ja, da muss ich aber noch zusagen, das wäre nicht ein zugelassenes Medikament. Das wären quasi erste Evidenz in Patienten, dass es klappen würde. Das ist dann die erste Phase der klinischen Studien, bis das dann zugelassen würde.
Du hast es ja eben schon gesagt, du bist, ihr habt ein Startup gegründet. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil wenn man von Forschung hört, dann denkt man ja immer, es bleibt irgendwie im Labor und nicht unbedingt, dass sich halt eine Firma richtig draus entwickelt. Wie kam es genau dazu?
Ja, ich glaube, dass akademische Forschung die Grundlage bildet, Ideen dann auch weiterzuentwickeln. Akademische Forschung ist, glaube ich, nicht dazu ausgelegt, ein Produkt zu erstellen und das dann auf den Markt zu bringen. Die akademische Forschung bringt es zu einem gewissen Punkt, die Technologie, dass man sagt, okay, jetzt kann das anwendbar gemacht werden. Und das war auch sozusagen der Grund der Ausgründung. Es war klar, als Uni oder als Forschungsgruppe wird man niemals die Mittel zusammenkriegen, um eine klinische Studie durchzuführen oder halt sehr unwahrscheinlich. Ich will nicht sagen, dass es nicht gehen kann, aber Es ist sehr, sehr herausfordernd. Und das Zweite ist, dass irgendwann muss man halt auch sagen, die Forschung ist hier zu Ende. Wir müssen jetzt das Produkt so weiterentwickeln, dass es in die Klinik, in die klinische Anwendung gehen kann. Und ich glaube, das sind dann in der Arbeitsgruppe hört die Forschung nie auf, weil man immer weitermachen. Man will neue Sachen entwickeln, neue Sachen rausfinden. In der Firma muss man dann sagen, okay, das ist jetzt unser Ziel, klinische Entwicklung. Wir müssen uns noch mit anderen Aspekten, wie kriegen wir es in die Zelle, wie kriegen wir die Effizienzen hoch, wie verabreichen wir das, wie könnte eine klinische Studie aussehen, welche Tiermodelle, das sind dann andere Forschungsaspekte und das sind die zwei Punkte, wo eine Ausgründung dann Sinn macht, weil die Forschungsgruppe hat die Expertise, um diese Enzyme zu entwickeln, aber alle anderen Expertisen sind halt meist nicht gegeben und da ist die Ausgründung dann eine Möglichkeit zu sagen, man holt sich Fachpersonal rein, die Expertise hat Investoren und auch finanzielle Mittel, die das überschreiten, was eine Forschungsgruppe leisten kann, um das wirklich in den Menschen zu bringen.
Beim Arbeiten hast du mir schon vorab erzählt, begleitet dich oft ein Stück, das dich auch an die Gründung ein bisschen dieser Firma erinnert, Time von Hans Zimmer. Hans Zimmer ist uns hier bei Listen to Wissen schon mal untergekommen in der Folge mit der Physikerin Anna Barkenecker. Die arbeitet auch gerne zu Musik von Hans Zimmer. Er ist ja einer der bekanntesten Filmkomponisten überhaupt unserer Zeit. Time stammt aus dem Film Inception, ein Film von Christopher Nolan. Ich habe mir das Stück vor unserem Gespräch nochmal angehört. Ist ja fast 4,5 Minuten lang, ziemlich getragen, beginnt sehr ruhig, bevor es sich dann langsam aufbaut. Was hat dieses Stück für dich mit deiner Arbeit zu tun, Felix?
Ja, ich glaube, das, was du schon beschrieben hattest, dieses Aufbauen, das ist so ein Aspekt, wo ich viele Parallelen ziehe. Es ist halt wirklich von einer Idee auf dem Papier bis hin zu einer Firma. Meine Forschung hat sich dahin entwickelt und das hat sich ja auch aufgebaut. Und ich glaube, dieser Aspekt, okay, es intensiviert sich, es wird immer dramatischer, es baut sich auf. Das ist, glaube ich, das, was dann sozusagen mir Freude macht an so Musikstücken. Also dieses, okay, da passiert was, man weiß nicht genau, was der nächste Schritt kommt, man weiß, es wird dramatischer, es wird irgendwie intensiver. Und das ist, glaube ich, das, was mich so fasziniert an dem Stück oder auch an vielen Filmen. Musikstücken, die halt sozusagen eine Geschichte erzählen.
Und wir hören jetzt mal dieses aufbauende Stück von Hans Zimmer rein, das hier ist Time. Wir haben ja eben schon über die Gründung eures Startups gegründet. Seamless Therapeutics, darüber hatten wir, glaube ich, über den Namen noch nicht gesprochen, kann man ja aber mal nennen. Du bist dort Chief Technology Officer, habe ich gesehen. Ich glaube, da muss man kurz einmal erklären, was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff?
Also wie gesagt, ich habe ja das technische Know-how. Ich habe sehr viele Patente auch, wo ich mit Erfinder bin, hinter der Technologie und das Chief steht eigentlich nur dafür, dass ich im Management bin. Also das ist quasi dieses C-Level. Das heißt, ich habe die Aufgabe, die Technologie von einem Management-Level sozusagen zu überschauen und zu lenken. Im Alltag heißt das, dass ich nicht mehr im Labor stehe und pipettiere, sondern wirklich viele Sachen mache, wie den momentanen Stand der Wissenschaft immer up-to-date sein, die Konkurrenz im Blick zu haben, die wissenschaftlichen Ergebnisse im Kontext der Strategie der Firma einzuordnen, an das Management und mit dem Management zu entscheiden, in welche Richtung gehen wir jetzt, wo müssen wir sagen, das klappt jetzt nicht und die Ressourcen vielleicht neu ausrichten. Also es ist eine ganz, ganz anderer Job, als Wissenschaftler im Labor zu sein.
Und fehlt dir das manchmal oder lässt dich das kalt?
Doch, fehlt mir schon. Also man muss sagen, das Labor ist ein Handwerk im Endeffekt. Man macht wirklich auf Miniaturebene, erstellt man was. Und das ist schon sehr, am Ende des Tages hat man was geschafft. Man hat die Experimente, man sieht die Ergebnisse, man kann interpretieren den nächsten Tag planen. Und in der Führungsebene bin ich doch manchmal am Ende des Tages, wo ich sage, okay, was habe ich eigentlich jetzt geschafft? Und auf dem Papier, ja, ich habe Entscheidungen getroffen, aber es ist nicht mehr greifbar. Also dieses Handwerkliche, ich habe was gemacht und man am Ende des Tages, man sieht es, das fehlt mir schon.
Dennoch finde ich, klingt das, was du machst und auch das, was ihr macht, ja sehr, sehr praxisnah. Glaubst du denn, dass die Gründung von solchen Firmen auch dabei helfen kann, wissenschaftliche Ergebnisse, wissenschaftliche Forschung auch schneller in die medizinische Praxis zu bringen?
Auf jeden Fall. Also es wäre außerhalb von einem Startup, würde ich jetzt Stand jetzt sagen, nicht möglich. Wir haben ja mehrere Millionen tatsächlich eingesammelt von Investoren, über 25 Millionen. Das sind Summen, die kriegt man in einem Forschungsantrag nicht. Da freut man sich als akademische Gruppe über Anträge 1, 2, 3 Millionen. Das sind wirklich schon sehr große Summen, wo man sozusagen einen Forschungsantrag hat. In der Firma haben wir 25 Millionen eingesammelt. Das hört sich viel an, aber im Vergleich zur Konkurrenz ist es auch noch nicht mal viel. Das heißt, einfach diese Summen, die man benötigt, um das Richtung Patienten zu bringen, die kriegt man, glaube ich, nur in einem Startup hin.
Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen, wenn du jetzt auf die nächsten fünf Jahre blickst, sagen wir mal?
Ja, also auf die nächsten 5 Jahre würde ich mir wünschen, dass wir wirklich von einem Startup, was in der Seed Stage ist, wir sind jetzt gerade quasi im 4. Jahr, sind aus der Uni raus, haben jetzt uns quasi industrialisiert, dass man dahin geht, dass man wirklich ein therapeutisches, klinisches, Clinical Stage Unternehmen wird, dass man wirklich sagt, man hat oder man plant daran, Patienten zu behandeln. Ich glaube, das ist der nächste große Schritt. Wir haben jetzt in der ersten Phase die Technologie aus der Uni sozusagen rauslizenziert, ein Team aufgebaut, weiterentwickelt, industrialisiert. Und jetzt der nächste Schritt ist halt aus dieser Seed Stage in die Clinical Stage zu kommen, dass man sagt, okay, wir behandeln wirklich Patienten oder wir demnächst behandeln wir Patienten, dass man dann sieht, okay, hat das auch einen medizinischen Effekt? Das ist so, dass in den nächsten 5 Jahren passiert, das wäre sehr, sehr, sehr cool.
Genau. Du meinst ja, hoffentlich gibt es 2030 dann die erste klinische Studie dazu. Felix, ich sag schon mal vielen Dank, aber bevor wir jetzt diese Folge abschalten, so nenne ich es mal, du hast mir verraten, wenn du nach der Arbeit gerne abschalten möchtest, dann hörst du auch gerne mal Hip-Hop aus den 90ern und 2000ern, Dr. Dre zum Beispiel. Warum kannst du damit so gut nach deiner ganzen Forschung abschalten?
Ja, ich glaube auch wieder, der Sound macht's, die Leichtigkeit, die Beats in dem Sinne. Das ist irgendwie, glaube ich, was nach der Arbeit gut passt. Auf dem Weg mit dem Fahrrad zurück, da irgendwas hören in die Richtung oder in der Bahn. Das ist auch wieder, glaube ich, einfach sehr stark dem geschuldet, dass ich nicht auf die Texte achte, sondern eher sozusagen die Komponenten der Beats und des Raps.
Dann schalten auch wir jetzt damit ab. Vielen Dank, Felix, dass wir heute miteinander gesprochen haben.
Ja, vielen Dank. War schön. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffing my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease.
In der nächsten Folge von Listen to Wissen ist der Medienwissenschaftler Martin Siegler zu Gast. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Lebenszeichen, also Signalen, mit denen Menschen in Not auf sich aufmerksam machen. Wir sprechen darüber, welche Formen solche Lebenszeichen annehmen können, von Morsezeichen und Lichtsignal bis hin zu digitalen Statusanzeigen und welche Rolle Medien dabei spielen, Leben zu retten oder auch zu gefährden. Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf die ethische Dimension. Wer wird überhaupt wahrgenommen, wenn ein Lebenszeichen gesendet wird und wer nicht? Und was bedeutet es, wenn solche Signale auch zur Kontrolle oder Überwachung genutzt werden? Dazu hat Martin Musik mitgebracht, die seine Forschung begleitet und immer wieder neue Perspektiven eröffnet. Das hört ihr in der nächsten Folge von Listen to Wissen. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert Listen to Wissen am besten direkt in eurer Podcast-App. So bekommt ihr automatisch Bescheid, sobald eine neue Episode online ist. Wir freuen uns außerdem über eine 5-Sterne-Bewertung und darüber, wenn ihr den Podcast mit Menschen teilt, die ihn auch unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit an dsp@körber-stiftung.de schicken. Körber schreibt sich dabei mit OE. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körber-Stiftung in Zusammenarbeit mit Byte FM. Redaktion Nina Ritter, Nadja-Lena Schröder, Friederike Schneider und Liz Remter. Produktion Liz Remter und Danny Steinmeier.